Eine Sache ist mir so im Herzen geblieben von letzter Woche. Ich meine, da war so eine ganze Reihe von coolen Bildern und Dingen, die uns gesagt worden sind. Aber das eine war der Gott unter der Treppe, ja, der unter der Treppe wohnt. Wir haben ihn gnädigerweise aufgenommen bei uns zu Hause. Ja, in unserer großen Güte haben wir gesagt, na gut, Gott, darfst auch einen Platz in meinem Leben haben unter der Treppe. Und wenn dann mal entsprechender Besuch kommt, dann darfst du auch mit am Tisch sitzen, wie so ein Familienmitglied. Aber sobald der Besuch weg ist, husch, 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 husch. Du kommst jetzt wieder unter die Treppe. Und Geschwister, das ist natürlich nicht so oder das soll nicht so sein. Es ist etwas ganz anderes passiert, als Jesus uns begegnet ist. Da hat er uns gerufen und uns eingeladen in sein Haus, in seine Familie. Hat gesagt, hier, komm her. Du sollst nicht mehr in der Welt rumstromern, sondern du sollst ein Zuhause haben. Ich habe ein Zuhause für dich. Ich habe ein Zimmer in meinem Haus für dich. Komm, es ist schön vorbereitet. Es ist ein schönes Zimmer mit einem schönen Bett und schönen Schreibtisch und schönen Schrank. Da sind alle deine Klamotten drin. Da ist ein wunderbares Kleid der Gerechtigkeit. Das habe ich da. Das hängt da im Schrank, das darfst du anziehen. Du darfst jeden Tag mit mir zusammen sein, Gemeinschaft haben in meiner Familie. Du sollst mein Kind sein. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Und ich frage dich heute, was hast du, wie lebst du mit Gott? Wie lebst du mit Gott? Was ist Gott für dich? Und heute wird Gott sein Herz dir nochmal öffnen. Wisst ihr, wir haben jetzt die letzten Wochen viel von der harten Schale Gottes kennengelernt. Aber heute öffnet er nochmal sein Herz. Was diese harten Worte, die er oft spricht, was da eigentlich hintersteckt. Und ich bin davon so begeistert. Ich liebe diesen Gott, meinen Gott. Und ich möchte mit ihm leben. So wie es gut ist. Ich möchte mit ihm leben, wie er sich das wünscht, weil das so schön ist. Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea spricht hier Worte Gottes. Am Ende des Kapitels steht, spricht der Herr. Dieses ganze Kapitel ist eine Rede Gottes an sein Volk. Gott spricht diese Worte. Aber sie fangen hier so unvermittelt an. Und das Tolle ist, dass wir diese Liebe Gottes zu seinem Volk, dass wir sie ja auch in Hoseas Leben sehen. Gott hat Hosea so gesegnet, mit einer Frau, die ihm ständig wegrennt. Ein furchtbar hartes Leben haben wir gesehen. Aber er ist wahrlich gesegnet. Warum? Weil Gott sein Herz so erfüllt hat, so weich gemacht hat, dass er empfinden kann, wie Gott empfindet. Weil er vergeben kann, wie Gott vergeben hat. Weil er lieben kann, wie Gott liebt. Gott hat Hoseas Herz gesegnet. Und deswegen spricht Hosea hier diese Worte Gottes nicht als Fremdworte. Es ist keine Fremdsprache, die Hosea hier spricht. Sondern es ist die Worte Gottes sind seine Worte geworden. Und das sehen wir auch bei Geschwistern wie Paulus, der in ähnlicher Weise, es ist so schön, vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu, das zu lesen, 1. Thessalonicher 2 mit seiner Gemeinde da in Thessalonich redet und ihnen auch das Herz öffnet, wie es in seinem Herzen war, wie er diese Leute geliebt hat. Aber es ist natürlich Gottes Reden hier, sein Volk. Er spricht mit seinem Volk, mit Israel, und er sagt: Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und wir werden jetzt auch noch weitersehen im Text. Es geht hier um die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Und zwar zu einem ganz kleinen Kind. Meine Frau sagt immer, die Babys sind am Anfang so süß, damit man sie auch später, wenn sie dann größer werden und nicht mehr so süß sind, nicht mehr weggibt. Ich weiß, ich werde dafür vielleicht auch von dem einen oder anderen belächelt, aber ich liebe diese kleinen, süßen Menschlein. Diese kleine Susanne, ich kann mich echt nicht halten. Und das ist diese Liebe, die wir hier sehen. Ein Vater mit seinem ganz kleinen Baby. Es auf die Arme nimmt, wie Peter das kleine Penny-Baby auf dem Arm hatte, gerade geboren, frisch geboren, und angeschaut hat und es lieb gewonnen hat. Das ist dieser Moment, ne? Das Baby ist geboren. Du hast es vorher noch nicht gesehen, es war die ganze Zeit verborgen im Bauch. Dann kommt es auf die Welt und du nimmst es in den Arm und das Herz geht auf. Dieses kleine, hilflose Wesen. So hilfsbedürftig. So klein, so schwach. Aber so süß. Und Gott sagt, so ist es mir auch ergangen, als ich Israel in den Arm genommen habe. Das junge Volk. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Er spricht hier zum Volk Israel und sagt, mein Sohn bist du. Du bist mein Kind. Weißt du das eigentlich? Begreifst du das denn nicht? Und er spricht da heute auch zu dir. Mein Kind bist du. Begreifst du das eigentlich nicht? Du bist mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Ich habe dich schon lieb gewonnen, als du gerade frisch geboren warst. Als du ganz klein warst, noch in deiner Mutterleib, habe ich dich gesehen und ich habe dich lieb gewonnen. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In der Fremde war dieses Kind. In der Welt. Und das gilt für uns alle. Er hat uns alle gerufen. Er ruft uns alle, die wir in der Welt sind, vielleicht auch noch, die wir noch nicht angekommen sind im Zuhause Gottes. Er ruft uns. Er sagt, komm doch. Komm doch in mein Haus, in die Familie. Wisst ihr, das ist wie ein Kind, das von zu Hause weggelaufen ist und draußen in der Welt rumirrt. Und dabei ist da ein Zuhause, ein schönes Haus mit einem wärmenden Kaminfeuer. Ja, im Moment kann man sich doch gar nichts Schöneres vorstellen, als bei dieser Winterkälte in ein Haus zu kommen, was kaminwarm ist, wo das Feuer prasselt, Kerzenschein, gemütliches Sofa. Und da sitzt da der Papa und möchte eigentlich das Kind auf seinen Schoß nehmen und ihm schöne Geschichten erzählen, bis es einschläft auf seinen Arm, es dann ins warme, weiche Bettchen tragen. Willst du nicht nach Hause kommen? Willst du nicht beim Papa wohnen? Nicht nur einmal kurz vorbeischauen und dann wieder abdüsen, sondern dauerhaft wohnen. Tagtäglich mit Papa zusammen sein. Gott öffnet hier sein Herz und zeigt, wie schmerzhaft das ist, ein Vater zu sein, der seine Kinder so liebt und ihnen ein so schönes Zuhause bereitet hat, aber Kinder hat, die das nicht zu schätzen wissen, sondern ständig wegrennen, die immer auf der Flucht sind, immer wieder wegrennen, weil ihnen irgendwas nicht passt oder weil irgendwelche Verlockungen da draußen sind, die scheinen irgendwie spannender oder aufregender zu sein. Hier steht in Vers 2, so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich... Jetzt schwenkt das wieder. Erst schauen wir hier auf die Kinder, die ständig wegrennen. Jetzt schauen wir wieder auf diesen Vater, auf Gott. Und das ist so schön hier, wie er sein Herz öffnet und uns einen Einblick gibt so in dieses Familienleben, in das, was sein Herz ausmacht. Ich lehrte Ephraim laufen. Susanne lernt auch gerade laufen, so ganz unsicher, stark sich. Na? Und wie Eltern dabei sind, wie begeistert man ist, wenn diese Kinder anfangen zu laufen. Das ist ja ein Hurra, man will ja am liebsten eine Fete schmeißen nach den ersten Schritten. Susanne hat das im Moment drauf, die ist so begeistert, ne, dass sie dann manchmal steht und dann will sie hüpfen. Dann macht sie irgendwie wipp, wipp, wipp und wupp und dann plumps, sitzt sie hinten auf ihr Popo. Das ist zu schön. Diese Begeisterung, die hat Gott, weißt du, bei dir und bei mir, wo wir frisch geboren sind, wo wir vielleicht klein sind, im Glauben ganz noch am Anfang stehen und unsere ersten Schritte im Glauben machen. Gott ist so begeistert und er steht uns bei, er steht an der Seite und fängt uns auf. Damit wir uns nicht wehtun, wenn wir irgendwie hinkullern wieder. Oder wenn wir hingefallen sind und uns wehgetan hat, dann nimmt er uns auf die Arme, tröstet uns. Das ist unser Gott. Hier offenbart er sein Herz. In Hosea 11. Rahm dir dieses Kapitel ein. Lies es dir durch, immer wieder. Damit du weißt, was für ein Gott du hast. Ich lehrte es laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Wisst ihr, das ist diese andere Seite immer wieder, ne? Unsere Kinder, wenn sie so klein sind, das ist das Irre, dass sie ja... Wenn die Babys noch so klein sind, sind sie ja unheimlich vergesslich. Sie vergessen ja alles. Ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Lebensjahr erinnern kannst. Dabei hast du in diesem ersten Lebensjahr so viel unbewusst aufgenommen, finde ich. Das ist so wichtig. Na, Entwicklungspsychologen sagen, dieses erste Jahr ist so wichtig für die Entwicklung des Kindes, dass es mit Liebe überschüttet wird, dass es getragen, versorgt, umsorgt wird, dass mit ihm gesprochen wird, gesungen, dass es einfach in einer liebevollen Umgebung aufwächst, ist so wichtig für die Entwicklung des Kindes. Aber wir wissen nichts mehr davon. Wir wissen nichts mehr davon. Haben alles vergessen. Erkannten nicht, dass ich sie heilte. Bisschen dennoch, investieren wir als Eltern, obwohl wir wissen, dass sie sich nicht daran erinnern können, investieren wir in unsere Kinder. Guck mal, ich bin 2, 2,5 Wochen weg gewesen. Im ersten Moment war das für Susanne schwierig zu verstehen und zu begreifen und zu erkennen, wer ich denn eigentlich bin. Da ist plötzlich dieser Mann da. Irgendwie, ne, war da was. Ja, so ist es. Ist das nicht krass, Kind? Kinder sage ich jetzt schon. Mit Kinder. Mit Kinder. Versteht es richtig? Ist das nicht krass? Aber so ist das mit uns auch. Und Gott, wisst ihr, er segnet uns so reich. Er stärkt uns, er liebt, er hat uns das Leben gegeben, er hat uns so reich gesegnet von Anfang unseres Lebens an. Wir sehen immer nur die Probleme, das Leiden, die Schwierigkeiten. Aber Gott hat uns so reich gesegnet von Anfang an, unseres Lebens bis heute. Und wir sehen es nicht. Wir erkennen das nicht. Wir begreifen das nicht. Wir sind wie kleine Babys, die nach 2, 3 Wochen vergessen haben, wie ihr Vater aussieht. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Hier kann man anders übersetzen, das finde ich eigentlich klarer, wird hier angemerkt, ich war für sie wie die, die ein kleines Kind an ihre Wange heben. Ich neigte mich zu ihm hinab und gab ihm zu essen. Hier nochmal dieses Bild des Vaters mit dem kleinen Kind. Aber nichts ist schöner, wenn du da das Kind, wenn das mal so ein bisschen, na, Susanne ist nicht so ein Schmusekind, so, ne? Aber wenn es dann mal so ein bisschen ruhig wird und es seinen Kopf so an die Wange legt und dann da drin so ein bisschen verharrt. Diese Nähe. Ach, ist das schön. Aber hier der erste Teil. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Es ist nicht der Herr, der einen Sklaven nimmt und ihn fesselt und ihn dann zerrt irgendwo hin. Gott sagt, ich möchte dich hineinziehen in mein Haus, hineinlocken mit Liebe. Das sind seine Seile, mit denen er uns zieht, mit denen er Menschen hineinzieht in sein Haus, in seine Familie. Und wisst ihr, das mit der Liebe, das ist so eine Sache. Wir, je nachdem, wie es uns so geht, es gibt Menschen, die Liebe als Fessel erleben, erfahren. Die empfinden, da ist jemand, der mich liebt, aber der fesselt mich nur. Das ist wie eine Fessel. Ich bin gekettet. Manch ein Ehepartner wird so sagen, ich bin an den anderen gekettet. Ich würde am liebsten loskommen, wegkommen hier. Ich will meine Freiheit. Meine Freiheit wird eingeschränkt. Ich kann nicht mehr machen, was ich will. Ständig muss ich irgendwie auf den anderen Rücksicht nehmen. Ja, die Liebe ist eine Einschränkung von Freiheit, wenn man sie so versteht. Freiheit zu tun, was man will. Ich weiß, die Teens haben das ganz intensiv bearbeitet in der Silvesterfreizeit, das ganze Thema Freiheit und Liebe. Aber wir können einfach die Verse nochmal lesen hier im Galaterbrief. Galater 5, Vers 13. Könnt ihr ja auswendig alle schon, ne? oder? 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Im Haus Gottes, in der Familie Gottes zu leben, ist ein freies Leben, Geschwister. Es ist kein Sklaven-Dasein. Es ist ein freies Leben. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Liebe treibt mich dazu, in mich hinzugeben, für den anderen da zu sein, meine Dinge aufzugeben, alles das, was ich so vorhabe, was mich was mir so wichtig ist. Die Liebe führt mich dazu, für den anderen da zu sein. Und wisst ihr, das ist kein Gegensatz zur Freiheit. Wenn ich mich in eine Liebe hineinbegebe, dann begebe ich mich in eine Situation, wo ich eben nicht mehr die volle Freiheit habe. Denn in dem Moment, wo ich mich hineinbegebe, verpflichte ich mich auch zur Treue. Da kann ich nicht sagen, heute bin ich für dich da, und weil es mir Spaß macht, aber morgen habe ich keinen Bock mehr, dann mache ich was anderes. Dann suche ich mir was anderes. Die Liebe verpflichtet sich zur Treue. Liebe ist Treue. Auch morgen bin ich für dich da. Du kannst dich auf mich verlassen. Damit gebe ich natürlich meinen Gestaltungsspielraum, meine Freiheiten auf, meine Möglichkeiten, die ich habe. Und ich muss das auch manchmal ganz bewusst machen. Warum? Weil ich immer wieder dazu verführt werde. Weil mir doch gesagt wird, ich bin frei. Und ich soll doch nicht mehr in das Joch der Sklaverei zurückkommen. In die Gesetzlichkeit. Ich soll doch frei bleiben. Also, damit ich auch sicher bin, dass ich wirklich frei bin, lebe ich meine Freiheit mal voll aus. Paulus sagt, es gibt etwas in mir, in uns, was gefährlich ist. Das ist das Fleisch. Und das ist das in uns, wo wir auf die Versuchung des Widersachers reagieren, anspringen. Der Teil in unserem Menschsein, wo wir offen sind für das, was der Widersacher uns einflüstert. Und er sagt uns, du bist frei, mach doch. Lass dich hier nicht knechten. Die richtig verstandene Freiheit ist eine Freiheit zur Liebe. Eine Freiheit dazu, nicht dem nachgeben zu müssen, der Versuchung, alles hinter sich zu lassen und nur für sich selbst zu leben. Ich lasse mich gerne von Gottes Seilen der Liebe gefangen nehmen. Es ist eine gute Gefangenschaft. Paulus hat oft gesagt, wenn er im Gefängnis gesessen hat, hat er gesagt, nicht, ich bin ein Gefangener des Kaisers von Rom, sondern er hat gesagt, ich bin ein Gefangener im Herrn. Er hat immer darüber triumphiert, über die Situation, in der er war. Warum? Er war ein Überwinder in Christus. Und er konnte die Situation, obwohl er äußerlich eingeengt war, seine Freiheit war eingeengt, hat er volle Freiheit gehabt, weil er gesagt hat, ich stehe hier und Jesus ist mit mir, ich habe volle Freiheit, ich kann alles tun und lassen, was Gott mir gibt. Ich kann Jesus dienen, mittendrin im Gefängnis kann ich Menschen zum Leben führen, diesen Onesimus hier, diesen Sklaven, mitten im Gefängnis kann ich ihn zum Leben führen. Ich kann Großes tun, obwohl ich völlig gefangen bin in dieser Welt. Er hat die Gefangenschaft, die äußerliche Gefangenschaft, nicht als Gefangenschaft an sich herangelassen, nicht gesagt, oh, wie leide ich unter dieser Bedrängnis, dass ich hier gefangen bin und mich nicht bewegen, frei bewegen kann. Nee. Gesagt, mir geht's gut hier. Mittendrin im Gefängnis geht's mir gut. Warum? Weil ich nicht ein Gefangener des Kaisers bin. Der hat gar keine Macht über mich. Ja, äußerlich gesehen ist das so. Aber in meinem Herzen bin ich nur ein Gefangener des Herrn. Er hat mich gefangen. Er ist, in ihm bin ich. Und er bestimmt mein Leben. Nicht dieser äußerliche Druck von außen. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf mich. Klar, natürlich kann ich nicht rausgehen. Aber das ist Gottes Weg für mich. Ich stehe jetzt hier und er hat mich hier reingestellt in dieses Gefängnis und hat gesagt, da bleibe, da habe ich was zu tun für dich, in diesem Gefängnis. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, ob du dich in der Lebenssituation, in der du dich im Moment befindest, in einem Gefängnis befindest, wo du empfindest, oh, ich komme hier nicht raus. Das ist alles so eingeengt. Aber ich sage dir, du kannst die volle Freiheit gewinnen, wenn du erkennst, dass Gott da ist, dich liebt und du zu Hause bist und dieses ganze äußere Gefängnis gar keinen Einfluss auf dein Herz hat. Dein Vater ist da. Er hat dich mit Seilen der Liebe gezogen zu sich. Er hat uns gezogen mit seinen menschlichen Tauen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, wie hat Gott uns zu sich gezogen? Durch Jesus. Er ist Mensch geworden. Er ist auf uns zugekommen. Er ist uns gleich geworden und hat uns zu sich gezogen. Mit menschlichen Tauen, mit Seilen der Liebe hat er mich eingewickelt. Aber es ist nicht so, dass ich hinterher sage, oh nein, warum hast du das getan? Jetzt bin ich gefangen. Nein, ich bin eingehüllt von seiner Liebe. Das ist doch das, wonach wir uns sehen, nach Geborgenheit, nach jemandem, der uns in den Arm nimmt. Wenn du von einem geliebten Menschen in den Arm genommen wirst, dann fühlst du dich doch nicht eingeengt, gefangen. Dabei bist du doch völlig bewegungsunfähig, wenn da so ein... Ich weiß nicht, was du für einen Vater hast. Es gibt vielleicht Menschen unter uns, die keinen Vater hatten oder die keinen Vater hatten, der sie in den Arm genommen hat. Aber vielleicht hast du einen Vater, einen großen Bären, der dich in den Arm genommen hat. Und als kleines Kind, da versinkt man in den Armen seines Vaters. Da ist man gefangen. Und wie gut ist das? Wie herrlich, wie wunderbar, geborgen zu sein. Wir sehen uns doch danach. Und er will uns in seinen Seilen der Liebe einfangen, umgeben, uns festhalten. Es sind aber Seile der Liebe. Und du kannst diese Seile der Liebe durchschneiden. Du kannst wegrennen. Du kannst aus seinen Armen entfliehen. Und das schmerzt ihn so sehr. Wenn wir hier diese Verse lesen, Hosea 11, sehen wir, wie sehr es ihn schmerzt, das zu sehen. Jeder von euch, der Kinder hat und Kinder, die vielleicht weggelaufen sind, der kann das nachfühlen, das, was in Gottes Herzen ist, über sein Volk. Er kümmert sich, er gibt zu essen, er nimmt das Baby auf und sorgt sich um das Baby. Und Vers 5, es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Das ist hier nochmal Zukunftsprophetie, was dann auch geschehen ist mit dem Nordreich, dass es von Assur erobert wurde und weg verschleppt wurde. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seine Schwätzern ein Ende machen und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Hier sehen wir eine andere Gefangenschaft. Wir denken, wir kommen in die Freiheit, wenn wir uns aus diesen Armen der Liebe befreien und geraten unversehens in eine Verstrickung hinein. Und das Üble ist, dass wir diese Verstrickung oft gar nicht sehen. Dass wir gar keine Augen frei dafür haben, in was wir verstrickt werden, wenn wir uns auf Abwege begeben. Wenn wir hinausgehen aus der Heimat, aus dem Haus Gottes, aus den Armen seiner Liebe uns befreien, wie wir das so schön sagen. Sie sind verstrickt in die Abkehr. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Und dann in Vers 8 wird Gott wieder überwältigt im Anblick dieses verstrickten Volkes, dieses verstrickten Kindes. Draußen, in der Kälte, verstrickt, kommt nicht raus, ist so festgefahren darin, in seiner Rebellion, in seinem Stolz, doch nicht zurückkehren zu wollen, sich demütigen zu müssen, die Dinge loszulassen, die es vielleicht liebgewonnen hat draußen, die aber nie und nimmer an das herankommen, was Gott eigentlich für uns zu Hause hat. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adma dich Zeboim gleich machen? Adma und Zeboim sind die Nachbarorte von Sodom und Gomorra. Hier wird angespielt auf die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Wie könnte ich dich preisgeben? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Wisst ihr, Gott ist zornig über unsere Sünde. Er ist zornig über unser Misstrauen ihm gegenüber. Er ist zornig über unsere Rebellion. Dass wir sagen, ja Gott, du sagst mir, was gut und richtig ist, aber ich weiß es besser. Ja Gott, es ist schön mit dir zu leben, aber ich habe keinen Bock da drauf. Ich gehe und mache es, wie ich es will. Ich suche mir ein paar andere Freunde, ein paar Kumpels, mit denen ich ordentlich einen drauf mache. Und das macht Gott zornig. Wie kann dieses Kind denn nur so verblendet sein? Wie kann es all meine Liebe so einfach so zurückstoßen? Warum bin ich diesem Kind egal? Das kann doch nicht wahr sein. Und so ein Vater möchte sein Kind nehmen und rütteln und schütteln in seinem Zorn. Aber da ist auch noch etwas anderes da. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Er sieht auf diesen kleinen Rebellen und denkt, Mann, du machst dir das Leben selber so schwer. Du machst dir das Leben selber kaputt. Warum nur? Du musst dich doch nicht fertig machen. Ich möchte gerne dich segnen. Ich möchte das Beste für dich. Ich wünsche mir so sehr, dass ich dich überschütten kann mit meiner Liebe. Dass ich dir das Beste geben kann. Ich sehne mich so danach. Und wisst ihr, was Gott hier sagt? Das ist die Botschaft, die uns Christus gebracht hat. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit triumphiert über seinen Zorn. Seine Gnade ist größer als sein Zorn. Das ist dein Gott, der dich mit Seilen der Liebe zu sich ziehen will. Er ist voller Mitleid mit dir. Er sieht dein Elend an. Und er möchte dich heilen. Er möchte dich segnen. Er möchte dich nach Hause führen, dass du mit ihm lebst. Dass du mit ihm tagtäglich lebst und seine Segnungen erfährst. Seine Liebesbeweise. Das möchte er dir tagtäglich geben. komm doch nach Hause. Er will nicht die Glut seines Zornes ausführen. Er wird dich nicht vernichten, sondern er ist voller Mitleid mit dir. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen. Wir Menschen sind so. Wenn wir in Zorn geraten, dann flippen wir aus und sündigen. Deswegen sagt uns Gott, sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Menschen, eines Mannes, vollbringt nicht die Gerechtigkeit. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Sein Zorn ist heilig und gerecht. Er ist heilig. Aber seine Heiligkeit besteht auch darin, dass er ein heiliges Zuhause hat, voller Liebe. Und das bleibt. Dieses Zuhause ist da. Du darfst nach Hause kommen. Und dann in Vers 10 und 11 wird uns die Zukunftsperspektive aufgezeigt. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen. Und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten, wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen. Werde sie in eine Stätte bereiten, sagt Jesus. Er sagt zu uns, ich bereite euch eine Stätte vor. Er ist dabei, dir eine Wohnung zu bereiten. Lass uns doch jetzt einfach als Abschluss einfach die Geschichte lesen, die, und ich fand es schon so krass, weil dieses Kapitel 11 ist sehr verwandt mit dem Kapitel 2 und 3 in Hosea, wo wir Hoseas Weg mit seiner Frau sehen, mit Gomer, und wie Gott dadurch spricht und wie Gott sie letztendlich zurückgewinnt, beziehungsweise Hosea sie zurückgewinnt. Und wir, auch diese Geschichte ist so verwandt mit dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt hat, vom Vater, Lukas 15. Lukas, Evangelium, Kapitel 15. Ihr kennt sie alle. Aber es gibt keine bessere. Und Jesus erzählt sie uns als Geschichte und Hosea erzählt sie uns als Beschreibung aus der Ich-Perspektive. Die ergänzen sich sehr schön, weil wir bei Hosea einen Blick in sein Herz werfen können, in das Herz dieses Vaters, wo Jesus uns das eher etwas, zwar auch sehr intim und persönlich erzählt, aber von der Außenperspektive. Führt uns Hosea hinein in das Herz. Und so ist es wunderschön zu sehen, wie das Alte und das Neue Testament sich zusammenfügen und uns ein Bild von Gott geben, uns eine Vorstellung von Gott geben, uns Gottes Herz offenbaren, gemeinsam. Und hier sehen wir, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, dem er verschwenderisch lebte. Hier ist der eine Sohn, der es nicht aushält zu Hause. Der abhaut. Der meint, irgendwo anders werde ich es besser haben. Mit dem Alten habe ich keinen Bock mehr. Er genießt das Leben zu Hause nicht. Er sieht nicht das Gute. Er will einfach nur weg. Und will das Vermögen, was sein Vater ihm mitgegeben hat, das nimmt er natürlich gerne. Und haut's auf den Kopf. Als er aber alles verzehrt hatte, Geschwister, und das ist so, wenn wir aus dem Haus Gottes hinausgehen, Gott hat uns reich beschenkt mit Leben, mit Kraft, mit materiellen Gütern, mit Fähigkeiten. Wir gehen hinaus und wir leben damit, wenden das an, leben unser Leben. Aber was sagt uns Gott hier? Es wird verzehrt. Jesus sagt es uns. Es wird verzehrt werden, wenn du nicht zu Hause bist. Es wird aufgebraucht. Das Leben wird irgendwann aufgebraucht sein. Deine Jugendfrische wird irgendwann aufgebraucht sein. Irgendwann ist deine Gesundheit aufgebraucht. Irgendwann sind deine Fähigkeiten am Ende. Irgendwann gehörst du zum alten Eisen. Irgendwann wirst du sterben. Irgendwann ist das, was Gott dir gegeben, mitgegeben hat, in dieses Leben aufgebraucht, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du alleine in der Welt umherirrst. Es war verzehrt. Als aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Wisst ihr, das ist letztendlich was Gutes, dass er hier Mangel leidet, dass er merkt, dass er es spürt. Wir grämen uns oft darüber, warum wir in dieser Welt Schmerzen leiden. Aber wisst ihr, in den allermeisten Fällen lässt Gott das zu, lässt Gott Schmerzen zu, um uns näher zu sich zu ziehen. Auch wenn es uns schwerfällt, das anzunehmen, aber es ist so. Und wir sollten diese Chance ergreifen. So wie dieser junge Mann es ergreift. Wobei er erstmal Irrwege geht. In seinem Schmerz sucht er seine Hilfe erstmal woanders. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Wer kann das sein? Wer kann so herzlos sein und einen armen Juden zu den unreinen Tieren schicken, zu den Schweinen? Und dann auch noch, und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Arbeite erstmal. Vielleicht gebe ich dir auch noch einen Lohn, irgendwann. Was, du willst davon essen? Nee, das ist für die Schweine. Die sind ja was Besseres als du. Was ist das für ein Sklaventreiber? Das ist der Widersacher in der Welt. Verstrickt ist dieser junge Mann mittendrin in seiner Rebellion. Und er ging, als er aber zu sich kam, und das ist dieser wunderbare Moment, als er zu sich kam. Und wie kommen wir zu uns? Wie kommen wir zu uns? Ich glaube, dass uns das ist dieses Ziehen. Gott zieht uns mit den Seilen seiner Liebe. Er offenbart uns seine Liebe. Er zeigt uns, wie sehr er uns liebt, was wir für ihn sind und was er für uns sein will. Wie er es uns hier in Hosea 11 zeigt. Und Geschwister, wie kommen wir zu uns? Indem wir uns Zeit nehmen, nachzudenken. Indem wir uns Zeit nehmen, sein Wort zu betrachten, das, was er uns offenbart hat. Dass wir zur Besinnung kommen. Das tut er hier. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Er denkt darüber nach, wer ist mein Vater? Wie ist er? Ihm kommt in den Sinn, mein Vater ist gut. Es ist wirklich so. Deswegen ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, in deinem Lebensalltag nachzudenken darüber, wie Gott ist. Nachzudenken darüber, was Gott dir offenbart hat von sich selbst. Nachzudenken auch über das, was Gott in deinem Leben getan hat schon. Wenn du dein Leben tagtäglich lebst und Gott unter deiner Treppe lässt, wird dein Leben irgendwann verzehrt sein. Nimm dir diese Zeit, in dich zu gehen. Nimm dir diese Zeit, über Gott nachzudenken. Nimm sein Wort zur Hand. Und dann passiert vielleicht das, was diesem jungen Mann passiert. Ihm wird, kommt vor Augen die Güte seines Vaters. Ich will mich aufmachen. Und das bewegt ihn so sehr, dass er sich aufmachen will. Zu meinem Vater gehen und ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Der Entschluss, der tief im Herzen gefasst wird, wird umgesetzt. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Sein Herz, wie uns Hosea das sagt, kehrt sich um in ihm selbst. Eine Situation, weiß ich nicht, vielleicht hat der eine oder andere so eine ähnliche Situation in seinem Leben vielleicht schon mal erlebt, aber ich glaube, wir können das nie so richtig nachempfinden. Dieses tief in das Herz hinein, dieser tiefe Schmerz einerseits über das Elend seines Sohnes und die tiefe, tiefe Freude darüber, dass er jetzt nach Hause kommt. Innerlich bewegt. Und er lässt alles stehen und liegen und läuft hin und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Es ist sein Kind. Du bist sein Kind. Er möchte dich so gerne an sein Herz drücken. Er möchte dich so gerne auf den Arm nehmen. Er möchte dich so gerne segnen, überschütten mit Segen. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber, er lässt ihn hier nicht ausreden, sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Seht ihr, das Zimmer ist vorbereitet, das Gewand ist vorbereitet. Er hat damit gerechnet, sein Sohn wird wiederkommen. Er hat alles vorbereitet. Geht jetzt schnell rein und holt es heraus. Das beste Gewand zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und hier ist der andere Sohn, der auch weg ist, unzufrieden. Der ist zwar zu Hause, aber er freut sich nicht an dem, was zu Hause ist. Und das wird jetzt offenbar, wo der andere Sohn nach Hause kommt. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Er aber wurde zornig, nicht innerlich bewegt. Zornig wurde er. Warum? Weil er bitter war. Bitter gegenüber seinem Bruder, bitter gegenüber seinem Vater. Ein hartes Herz, nach außen schön versteckt, in einer frommen Fassade, immer im Haus des Vaters gewesen, immer geschuftet, aber ein bitteres Herz, ein hartes Herz gegenüber seinem Vater und gegenüber seinem Bruder. So kann er sich nicht freuen, dass sein Bruder wieder da ist, sondern er wird zornig. Und wollte nicht hineingehen. Er will keine Gemeinschaft mehr haben in diesem Haus. Jetzt ist er derjenige, der weg ist, draußen ist, rebellisch. Seine Rebellion ist endlich ausgebrochen. Und da steht er nun, draußen. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Wisst ihr, das ist auch egal, was du für ein Typ bist. Ob du eher so ein Typ bist, der seine Rebellion von Anfang an offen auslebt oder wie dieser zweite Sohn lange Zeit deine Rebellion hinter einer frommen Fassade versteckst. Die Liebe des Vaters gilt beiden Söhnen. Und er geht beiden Söhnen entgegen. Er läuft beiden Söhnen entgegen. Dem einen, der bereit ist schon zur Umkehr, der auf dem Weg der Umkehr schon ist, aber auch dem anderen, der noch nicht bereit ist, der da draußen steht und er bittet ihn. Er legt sein Seil der Liebe um ihn und sagt, komm doch. Aber er sagt, nee. Liebe will ich nicht. Ich will Gerechtigkeit. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, geschuftet. Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Einmal brav. Mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ich wollte auch mal eine Party feiern. Ohne dich. Mein Bruder hast du das ganze Erbe mitgegeben, der hat die ganze Zeit Party gemacht ohne Ende und ich habe mir das immer verkniffen. Immer habe ich mir das verkniffen, Gott. Nie bin ich darüber hinweggegangen, über das, was du mir gesagt hast. Und wie hast du es mir gelohnt? Wie verdreht sein Blick ist, sein geistlicher Blick. Wie verdreht, wie bitter, wie hart, wie lieblos. Er hat überhaupt nicht verstanden, die Liebe seines Vaters. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, sagt er zu dir, mein Kind, komm doch rein ins Haus, komm doch nach Hause, lass uns doch zusammen leben, lass uns zusammen fröhlich sein darüber, dass Menschen errettet werden. Lass uns zusammen uns freuen an der Gemeinschaft miteinander, lass uns tagtäglich in der Gemeinschaft, in der Liebe leben, im Haus Gottes, in der Familie Gottes. Lass uns doch nicht draußen bockig stehen bleiben. Lass uns vergeben, gnädig sein miteinander, weil uns so viel Gnade geschenkt wurde. Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Wow. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Vater, wir danken dir dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wir danken dir, dass du uns dein Herz offenbart hast in Hosea 11, Lukas 15. Danke, dass wir diese Worte geschrieben haben und lesen können. Und ich bete dafür, dass du uns nicht loslässt, dass deine Worte uns nicht loslassen, dass diese Seile der Liebe uns festhalten. Ich bete, dass diese Worte unser Leben verändern, unser Herz verändern, dass wir dankbar sind für das, was du uns gegeben hast, dass wir uns freuen, erfreuen daran, dass wir gerne mit dir zusammen sind, dass wir gerne jeden Tag unseres Lebens mit dir teilen, dass wir gerne mit dir zusammen leben als unserem Vater. Und auch da, wo es mühsam ist, wo du uns dann manchmal was sagst, was uns unangenehm ist, wo du uns zurechtweist als unser Vater. Ja, wir wollen daran festhalten, weil wir wissen, weil du uns hier dein Herz offenbarst und weil du es ja auch in unserem Leben schon getan hast. Du bist gut und du meinst es gut mit uns. Und du weißt es besser. Du hast einen viel besseren Überblick. Wir sind kleine Kinder und wir durchschauen das alles nicht. Wir danken dir dafür, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns beim Laufen lernen helfen willst, Jesus. Wir danken dir, dass du so ein guter Gott bist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, da wo wir vielleicht in Rebellion feststecken, dass wir es loslassen und nach Hause kommen.